Ich habe das Gefühl gehabt, also wenigstens nicht zuletzt meine Familie persönlich ist von Amerika gerettet worden. Also ohne die Care-Pakete des Familienfreundes, die anfing 44,5, hätte meine Familie es nicht so gut überstanden. Mein Großvater war im Krieg geblieben, die waren komplett ausgebombt, meine Großmutter war krank und dann kamen plötzlich die Care-Pakete mit Zigaretten und Seidenstrümpfen und die konnten sich Essen eintauschen und so weiter. Und ich fühle mich schon auch verpflichtet umgekehrt. Also ich fühle mich meinen Studierenden und deren Wohl verpflichtet und ich sehe meine Stellung als Lehrende auch darin, dem Land das zurückzugeben, was ich denke, das Land uns gegeben hat.
Los geht's, ich bin schon scharf, ich bin schon drauf. Nee, wie sagt man? Wir sind on air.
Komm, das ist. Okay, bei drei.
Bin nicht scharf, wir sind on air.
3, 2, 1, 0.
Cut.
Was für ein Event, Felix. Was war das für eine geile Zeit?
Ich habe mich so gefreut, Olli, dass du mit Vivi zusammen, die ja auch an unserem Podcast mitarbeitet, für alles Visuelle verantwortlich ist,
yes,
nach New York gekommen bist, den ganzen weiten Weg von Köln, damit wir hier endlich mal eine große Gruppe unserer Gäste zum Abendessen einladen können. Also vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und ja, mir ging es wie dir. Ich habe so einen Abend noch nie erlebt. Weißt du, wenn man so diese Leute übers Jahr verteilt trifft, wir haben jetzt 150 Folgen fast, und die sind dann plötzlich zusammen in einem Raum, das war magisch. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr irgendwie mal die Chance habt, die Gäste von eurem Lieblingspodcast alle zusammenzubringen, macht das.
Also ich muss auch sagen, nach 6 Jahren Remote-Podcasten, dieses Gefühl, die Leute auch zusammenzubringen, und wir haben eine Gruppe vorher eröffnet, eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben vorher, und das war mein persönliches Highlight, eine Walking-Tour mit dir gemacht, also eine Immersive-Walking-Tour. Da hat die Hälfte der Leute haben teilgenommen, obwohl das relativ früh war für New Yorker Verhältnisse. Es war so geil, mit euch beiden durch Chelsea zu laufen, die Geschichten dazu hören, über die Highline zu laufen. Und das Ganze, also wir haben es heute nochmal besprochen, das war eine Stunde Walk, fühlte sich an wie 10 Minuten. Also es war so schnell vorbei, leider viel zu schnell. Ihr habt das so gut gemacht. Ich finde, Felix, daraus kann wirklich ein dauerhaftes Format werden. Also ich kriege jeden Tag irgendwelche E-Mails von unseren Gästen. Wir hatten ja insgesamt 32 Leute zusammengebracht, mit uns zusammen. Ich kriege jeden Tag Feedback, wie toll das war. Die vernetzen sich, es entstehen. Jetzt hat auch noch der Tillmann, auch einer unserer Gäste, der auch Dirigent bei der Met Opera ist, hat dann noch weitere Gäste aus der Gruppe eingeladen für eine Generalprobe von einem neuen Stück. Ja.
Und genau, weißt du, zur Opernprobe. Einfach per WhatsApp. Wollt ihr vorbeikommen?
Genau. Also auch die Leute mal live zu treffen, sich mit denen zu unterhalten, zu bonden. Nicht nur im Podcast über den Teich hinweg, sondern auch vor Ort. Das war, wie du so schön gesagt hast, mag ich.
Jetzt, ja, mein Favorite Moment war, wo sich die Geschichten vernetzt haben. Wir haben uns ja sehr lange vorher überlegt, wie machen wir das? Wie bringst du, wenn du 30 Leute in einem Raum hast, die sich noch nie begegnet sind und du lädst sie alle zum Essen ein, weil sie in deinem Podcast waren, was machst du denn eigentlich mit denen? Wie du gerade gesagt hast, Christina und ich haben dann unser Walking-Tour-Format ausgepackt, das wir schon seit mehreren Jahren anbieten hier in New York und öfters hier Leute durch die Stadt führen. Das hat super geklappt, so fürs erste Kennenlernen. Aber dann haben wir ja eine Sitzordnung gehabt am Dinnertisch. Wir haben uns genau überlegt, wer sollte zusammensitzen, wer sollte sich gegenüber sitzen, nebeneinander sitzen. Und dann sind wir einmal rumgegangen und haben so ein paar von diesen Menschen kurz aufleuchten lassen. Wir haben gesagt, hey, wenn du ins Flatiron Building willst, der Sebastian, der hier sitzt, der hat den Schlüssel. Wenn du mal cool hinter eine Police, ja, Do Not Cross, eine von diesen gelben Lines willst, Christina, die hier sitzt, die hat einen Pass von der NYPD. Wenn du mal wissen willst, wie man Donald Trump richtig ärgert, hier sitzt Martin Schöller, der hat dem Weißkopfseeadler auf den Arm gesetzt. Und so ging das. So ging das weiter. Und Olli, ich hätte das noch 2 Stunden machen können. Mir hat, ja, das so Spaß gemacht, weil du hast richtig gemerkt, wie die Leute sich so gegenseitig angucken und so denken, das kann ja nicht wahr sein, dass der hier sitzt oder die hier sitzt, ja. Und auch jemand wie Lucy Pohl, ja, zu sagen, das ist die einzige lustige Deutsche in New York, das war natürlich eine Beleidigung allen anderen gegenüber. Aber das kam total gut an und sie konnte dann gleich alle als Comedian in ihre nächste Show einladen, die jetzt
am Freitag
diese Tage ist. Also das war für mich so der Moment, wo ich danach gedacht habe, alleine dafür war dieses Dinner schon die ganze Arbeit wert und das will ich wieder erleben. Also mir geht's wie dir. Ich hoffe, dass wir das weitermachen können. Wir hatten ja tolle Partner, Miles & Moore, das New Yorker Generalkonsulat. Du hast einen Wahnsinns-Giftberg zusammengestellt mit Socken von Merz B. Schwanen, mit kleinen Täschchen von V Collective, also lauter Gäste, lauter Partner aus der Stadt, die noch gesagt haben, komm, ich gebe da noch was mit dazu. Also ihr lieben Leute da draußen, macht euch auf was gefasst. Wir werden weiter durchs Land ziehen und durch die Lande ziehen und unsere Podcast-Gäste zusammenbringen. Und wir werden auch unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, ermöglichen, da mal dabei zu sein. Denn es ist wirklich, so eine Community gibt es sonst nirgendwo.
Eine Sache, die mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat, war, das war ja so kuratiert auch. Also man muss dazu sagen, wir haben ja ein Dinner organisiert und der Koch, der für uns gekocht hat, ist auch ein deutscher Koch in New York, der deutsche Spezialitäten anbietet. Ich habe dann später bei Laura auf Instagram gelesen zum Beispiel, wie sehr ich rheinischen Sauerbraten vermisst habe. Ne?
Ja, ich meine, du bist nach New York gekommen und hast dann Sauerbraten gegessen, du hast ja wahrscheinlich gedacht, was soll der Quatsch? Für die Leute, die hier leben, war das ein Weihnachtsgeschenk. Das gibt es sonst hier so nicht. Genau. So gutes deutsches Essen kriegst du in New York nicht. Wenn, dann gehst du hier zum Österreicher, weil da gibt es Schnitzel oder einen Kaiserschmarrn oder sowas. Aber Simon Cordes, der sich hier selbstständig gemacht hat als deutscher Koch in New York, der hat für uns gekocht. Timo Vollbrecht, deutscher Saxophonist, Jazzprofessor an der Brown-Uni, hat für uns Musik gemacht. Udo Spreizenbart, Fotograf, hat für uns sein Loft aufgesperrt. Bei dem durften wir das Ganze abhalten. Wir haben also mit Blick auf den Madison Square Garden diniert bei jemandem zu Hause, nicht in einem Restaurant. Also es war einfach einzigartig. Deswegen erzählen wir das hier auch alles, weil wir finden, das müsst ihr alle wissen. Das ist was ganz Besonderes, was nur entstehen konnte, weil ihr alle zuhört, weil ihr diesen Podcast unterstützt, weil ihr uns Vorschläge macht für tolle Gäste, weil ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wir sind euch allen da draußen wahnsinnig dankbar, dass es Wunderbar Together gibt. Und wir hauen rein, wir machen weiter. Und ich leite mal kurz über, Olli, zu unserem Gast heute. Katalina und ich haben nämlich vor einer Weile Cordula Grewe getroffen. Cordula ist gerade so zwischen den Kontinenten unterwegs. Jetzt war sie gerade in Hamburg mit ihrer Family. Sie ist Professorin in Indiana, in Bloomington, auch ziemlich außergewöhnlich, für Kunstgeschichte. Und wir haben hier so ein bisschen die provokative Frage gestellt. Kennen sich die Amerikaner eigentlich wirklich mit Kunst aus? Das war so ein bisschen, das hat mir am meisten Spaß gemacht an dem Podcast. So ein bisschen zu sticheln, ja, in diesem Land, das die Europäer immer so gerne als kulturlos darstellen, was es natürlich nicht ist.
Ja.
Und wir haben gerade so viele schlechte Nachrichten und uns aus der ganzen Welt. Und es ist einfach schön, wenn man mit jemandem mal über sowas, tolles, dauerhaftes, erhebendes wie Kunst und Kunstgeschichte sprechen kann. Also Cordula war leider nicht beim Dinner, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig gefreut, mit ihr virtuell zusammenzusitzen. Und Olli, bevor wir jetzt an Cordula abgeben im Podcast, willst du noch irgendwas loswerden?
Nur das, dass wir noch so viele Gäste haben, die wir zum Dinner nicht einladen können, aber das, weil sie erstens keine Zeit hatten, zweitens aufgrund des Blizzards irgendwo festhingen und nicht raus konnten. Aber allein deswegen müssten wir bald auch ein zweites Dinner in New York, aber vielleicht auch woanders nochmal organisieren, weil es gibt noch so unzählig tolle Gäste, die wir im Podcast hatten und mit denen wir uns auch treffen.
150.
Genau. Exakt.
Und es werden immer mehr. Ja, ich freue mich drauf, Olli. Und ich freue mich darauf, dass wir diese tollen Gespräche mit diesen unglaublichen Menschen, die uns empfohlen werden, die uns zugeschickt werden, die uns begegnen, dass wir die noch lange weitermachen können, und freue mich auf viele gemeinsame Abendessen an sämtlichen Küsten und auf sämtlichen Kontinenten mit diesem tollen Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Professorin Cordula Grewe.
Ein Seufzer. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Cordula Grewe. Cordula, du hast gerade so schön geseufzt, bevor wir die Mikrofone angeschaltet haben. Das ist selten dieser Tage. Einfach mal so ein... Wie geht's dir?
Gut, ich meine, ich habe mich super drauf gefreut und irgendwie ist es das erste Mal, das ist immer spannend. Ich habe ja schon viel gemacht, aber so ein Podcast mit einer transatlantischen Komponente ist das erste Mal und von daher freue ich mich, bin nervös, aufgeregt und sehe dem sehr entgegen.
Sehr schön, wir freuen uns nämlich auch sehr.
Ich hatte schon Roundtables und so weiter, also die dann eben aufgenommen werden. Und ich habe neulich was für eine ganz tolle Galerie gemacht, da ging es um Magritte. Aber so ein Podcast ist mein erstes.
Also du hintest ja gerade schon, ne, Galerie, Magritte und so. Du bist ja Professorin und ist immer ganz wichtig. Wie wirst du denn gerne angesprochen? Wie dürfen wir dich in den Podcast ansprechen?
Ja, Cordula und Professor.
Okay, alles klar. Damit
ich sag immer... Ich reagiere immer auf alles. Also das erste ist ja mit dem Namen Cordula Greve in Amerika. Ja, das ist nicht einfach. Und die meisten meiner Studierenden sagen einfach Professor und dann hören sie auf, weil sie sich nicht trauen, den Nachnamen auszusprechen.
Grave. Wäre es Grave?
Graver. I mean, you know. And I take, as long as they react, I always say, it's fine. I mean, I don't care.
Grui.
But,
ach, schön.
Grue. Ja, in French ist es Grave, dann bin ich der Strike. Also, aber wie gesagt, die meisten meiner Kiddos, wie ich meine Studenten häufig nenne, die sagen so, Professor!
Oh, Kiddos finde ich aber auch schön.
Ja, nee, ich meine, ich sage immer, they're all my kiddos. Das ist...
Das finde ich total, ich kann mich irgendwie nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich habe im... Ich glaube, wir wurden gesiezt im Masterstudium. Das fand ich total albern. Das hat mich irgendwie total genervt, dass dieser, ich weiß nicht, ob er Professor war oder keine Ahnung, auf jeden Fall derjenige, der den Kurs geleitet hat und wirklich höchstens 10 bis 12 bis 15 Jahre älter war, als wir, uns die ganze Zeit gesiezt hat. Und das hat irgendwie so eine Art von Förmlichkeit in die ganze Nummer gebracht, die, weiß ich nicht, die einfach, finde ich, fehl am Platz war. Davor habe ich, also das war im Master, davor habe ich im Bachelor in den Niederlanden studiert auf Englisch und da war es halt you. Das heißt, da gab es diese Art von Barriere gar nicht, aber Kiddos finde ich auch richtig schön. Sollte ich irgendwann nochmal an die Uni nehme ich das mit.
Katharina, willst du nochmal kurz auch für all die Zuhörer erklären, wie du Cordula eigentlich gefunden hast? Weil Cordula, du bist auf verschwungenen Pfaden in diesem Podcast gelandet. Was auch viel darüber verrät, wie gut Katharina, Olli und ich uns mit, ne, Kunstgeschichte auskennen und beschäftigen. Katharina, vielleicht willst du kurz erklären, wie es dazu kam, weil es ist ziemlich aufregend und wir haben dich wirklich entdeckt.
Ich habe dich entdeckt in einem Zeitartikel über Caspar David Friedrich, der sein Debüt in den USA gemacht hat im Prinzip, in New York, wenn ich mich recht erinnere. Und auf jeden Fall habe ich dann diesen Artikel voller Interesse gelesen und irgendwann fielen mir die Worte, die deutsche Professorin lebt und lehrt in den USA an der Indiana University, ist es richtig, in Bloomington. Und ja, da sind sofort die Alarmglocken angegangen und ich dachte, die muss ich anschreiben. Die muss ich direkt anschreiben und dann habe ich diesen Link mit Felix geteilt und here we are. Und was ich spannend fand, wir haben dann nämlich auch über den besagten Zeitartikel gesprochen und du wurdest da ohne dein Wissen zitiert, oder? Das war gar nicht, die haben dich gar nicht angerufen und dich interviewt, sondern sie haben irgendwie aus einer Broschüre, aus einem Pamphlet oder so von dir zitiert.
Ja, ich habe einen der wichtigen Artikel im Katalog geschrieben. Das heißt, der von der Zeit hatte ihn einen langen, windungsreichen Artikel oder so genannt.
Und das sagt jemand von der Zeit.
Man merkt, ich habe eben schon auch für ein amerikanisches Publikum geschrieben, wo Befindlichkeiten, Wissen, Perspektiven andere sind. Und ich halte schon daran fest, dass ich denke, dass ein Teil des Friedrichs-Fanclubs in Deutschland damit zu tun hat, dass er eigentlich einer der Maler war, mit dem man die deutsche Landschaft wieder rettete. Und dass das sowas ist, was natürlich man stärker merkt, wenn man in einer Umgebung ist, wo man dieses, der war ja so super progressiv und das ist überhaupt der größte Maler aller Zeiten. Und dann ist man allein, wo man sagt, Friedrich, hu?
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., The Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Felix, was hast du denn? Du warst ja auch in der Ausstellung, oder? Und bist da mal durchgelaufen. Wie hast du die Ausstellung wahrgenommen?
Ja, das ist ein Big Deal, ne? Weil du gehst in diese Kulturinstitution Metropolitan Museum, wo die ganze Welt irgendwie, ist ja wie der Louvre oder weiß nicht, wie man das vergleichen kann, so ein Ort, wo die ganze Welt irgendwie das Beste erleben will, was es an Kulturgeschichte gibt, und Millionen Besucher im Jahr da durchlaufen und da so eine ein Maler und ein Land eigentlich nie eine besondere Rolle spielen, sondern es geht immer um viel größere, meistens um viel größere Dinge, wenn man da so durchläuft, ja, das Erleben der Räume und der tollen Dauerausstellung, die es da gibt. Und plötzlich steht man eben in so einem Teil des Museums, der diesem einen Menschen gewidmet ist, wie Kolla gerade meinte, den irgendwie schon sehr viele kennen oder zumindest mal gehört haben. Und wenn man die Bilder sieht, sich irgendwie denkt, ja, das irgendwie bin ich damit doch auch groß geworden. Das ist mir nicht fremd, sondern das gehört irgendwie zu meiner Identität. Ja. Diese Landschaften sehen ja auch irgendwie sehr deutsch aus, auch wenn sie zusammen komponiert sind. Man kennt das Wetter, man kennt diese Hügel, man kennt die Häuser, die sich da irgendwie abzeichnen am Horizont, oder auch das, wenn er das Meer malt. Und es ist schon verrückt, weil es gibt einem auch, wenn man hier lebt und da durch sowas läuft, auch ein kleines bisschen Stolz, weil man sich so denkt, wow. So wie wenn man einen großen lebenden Künstler hier auf der Bühne sieht und viele Leute wollen den sehen und man sich denkt, wow, cool, dass sowas gibt, ja, dass jemand aus Deutschland hier so gefeiert wird. Das fand ich schon sehr cool und das hatte ich vorher auch noch nie so erlebt in all den Jahren, die wir jetzt hier schon in New York wohnen. Und dann war natürlich interessant, so wie erklärt jetzt, und deswegen finde ich das von Kolla so spannend, wie erklärt jetzt das Met oder auch Max Hollein, der Österreicher, der das Met leitet, zukünftiger Podcast-Gast, wie erklären die der amerikanischen Audience, was sie da tun? Und dann habe ich gesehen, dass es sehr viel Berichterstattung gab. Es gab auch natürlich in der New York Times, die für sowas extrem wichtig ist, weil das Zielpublikum gut passt, riesengroß, ja, also Titelseite, dann Titelseite Feuilleton, dann auf der Website riesengroß, wahnsinnig viele Abbildungen aus der Ausstellung. Und man konnte in anderen Medien auch einfach sehen, dass das viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das fand ich auch nochmal spannend. Und ich weiß noch, dass ich Fotos gemacht habe, was ja immer komisch ist, in einem Museum Fotos von Bildern zu machen, weil wenn das iPhone 1 nicht hinbekommt, dann sind es Fotos von Kunstwerken, die irgendwie gut abzubilden. Und habe die nach Hause geschickt, nach Deutschland, habe gesehen, guck mal, wo ich gerade bin, ja, auch so ein komisches Ding. Aber irgendwie mich gefreut, dass ich das halt irgendwie erleben kann. Weil es, glaube ich, für die deutsche Community in New York nicht so viele solcher Momente gibt. Und als ich jetzt gehört habe, wie du das so, ja, dass du da drüber geschrieben hast, Kolla, finde ich natürlich total spannend, was du noch so erlebt hast. Also wie hast du das dann wahrgenommen, dass dieser Mensch seine Arbeit, der ja vielleicht einer der berühmtesten deutschen Maler aller Zeiten ist, dass das hier so gefeiert wird? An welche Reaktionen kannst du dich noch erinnern? Was hat dir an Friedrich in New York sozusagen, was ist da bei dir hängen geblieben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Metropolitan-Ausstellung extrem gelungen. Erstens war sie extrem gut ausgeleuchtet, toll gehangen, und man hatte das Poetische von Friedrich auch gerade in der Verbindung zwischen Zeichnung und Bild. Das kam auf so eine ganz intuitive Art raus. Und das ist, denke ich, auch was viele angesprochen haben, die nur so zufällig da eben mal reingeraten sind, weil sie das schon auch sehr geschickt gemacht haben, wie sie eben diese Landschaftszeichnung auch gerade im ersten Raum benutzen, um eben auch dieses, also wie soll ich sagen, er hat ja magisches Sehen. Die Art, wie der einen Baum lieben kann, ist schon extrem. Und das ist eben vermittelt worden auf so eine Art, denke ich, pädagogisch, die dann auch Leuten was gesagt haben, die auch hinterher noch nicht wussten, wie er hieß.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Die Deutschen mochten den ja schon lange. Du hast ja auch am Anfang gesagt, der hat so ein bisschen auch was gerettet, wahrscheinlich in Deutschland. Aber meinst du, die AmerikanerInnen mögen den jetzt auch? Meinst du, das ist gelungen?
Also sagen wir mal so, die Leute, die in der Ausstellung waren, ja. Also deine Frage ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt, 320 Millionen Amerikaner oder so. Also da denke ich, müssen wir an so 315 vielleicht noch arbeiten. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, die Ausstellung war ein großer Erfolg, also gerade auch fürs Publikum. Und ich habe selber eine Fahrt aus Philadelphia organisiert mit einer Gruppe, die von meiner Freundin Karen Dunleavy organisiert wird. Und die hatten überhaupt keine Ahnung, wo sie hinfahren. Und die waren total begeistert. Und dann haben dahinter gesagt, wenn Kordelock wohin fährt, dann fahren wir jetzt da mit, egal worum es geht, auch wenn es um Seifendosen geht. Und da war es wirklich so, dass wenn man die, und ich meine, ich unterrichte das ja seit Jahren. Also das muss man eben auch sagen. Ich habe eine lange Erfahrung darin, Dinge zu unterrichten, die keiner kennt. Also das ist, und wenn man dann da so 80 Studierende vor sich hat, von denen vielen eigentlich noch nie im Museum waren und dann, wenn im Museum, garantiert keine deutsche Kunst kennen und eigentlich auch nicht genau wissen, wovon ich rede und was die Anatolien vielleicht schon mal gehört, aber auch nicht unbedingt. Da muss man sich einfallen lassen, wie man die Dinge an die Frau und den Mann bringt, indem man sowohl das Historische ernst nimmt, ich bin ein sehr historischer Denker, Kunst soll gefallen, aber muss auch lehren. Aber es ist eben dann auch so ein Moment, wo man sich fragt, wie kann ich etwas, was völlig fremd ist, wo es eben auch keine Sehgewohnheiten gibt, neu vermitteln. Und was ich eben viel mache, ist auch, dass ich Musik benutze, dass die Leute eben wirklich schauen, weil das ist für mich eine der Sachen, die eben Friedrich auch verlangt, deswegen ist er mir ja sympathisch, nämlich langsames Gucken. Und das ist natürlich, du hast es schon gesagt, Felix, im Zeitalter des Cellphones wirklich schwierig. Also, dass die Leute wirklich sich die Zeit nehmen, so ein Bild echt auf sich wirken zu lassen. Das sind keine schnellen Bilder, das sind keine Bilder zum Wiedererkennungseffekt. Und das ist was, was sowohl in der Lehre mir wichtig ist, als auch bei Führung, dass die Leute wirklich lernen zu schauen und dann versuchen zu artikulieren, was sie eigentlich sehen. Und das ist, denke ich, was die Ausstellung selber eben auch wollte. Deswegen ist die für mich so erfolgreich gewesen. Und was sie eben nicht gemacht hat, und das fand ich toll, keine zeitgenössische Kunst. Also die neueste Tendenz bei Museumsausstellungen ist, dass man die Romantik mit moderner Kunst paart.
Und Cordula, hilf mir mal, dann bist du in diesem Bus und da hast du diese Menschen vor dir, die keine Ahnung haben, wer das ist. Und du redest jetzt auf Englisch über diesen deutschen Maler. Was hast du denen denn gesagt? Was war dein erster Satz über Caspar David Friedrich? Why should you care?
Ja, das ist ein Lieblingssatz von mir. Why should you care and why does it matter? Meine Studenten können ja von ein Lied singen. Nee, im Bus habe ich erstmal ein bisschen Geschichte erzählt, damit, weil ich meine, wir hatten so 2 Stunden Zeit von Tür zu Tür und dann habe ich erstmal so ein bisschen erzählt, was ist eigentlich in Deutschland los.
Die auch nicht weg, muss man fairerweise sagen. Die mussten dir zuhören.
Aber nein, die muss ich sagen, die waren doch alle sehr interessiert, weil wer sich denn aufgemacht hat, etwas Unbekanntes zu erforschen, ist ja normalerweise neugierig. Und neugierige Leute machen Spaß, wenigstens mir. So, und dann der erste Satz im Museum war tatsächlich: What do you think? Do you like it? Or don't you like it? Das war meine erste Frage. Und damit fange ich immer an, weil ich wirklich denke, Kunst soll man erstmal sich überlegen, bevor ich denen irgendwas von oben hierarchisch erzähle oder so, sondern erstmal, was siehst du eigentlich und gefällt dir das? Und wir wissen ja gerade von Friedrich, dass die beste Kritik über Friedrich von einem echten Hasser seiner Kunst geschrieben wurde, der ganz spezifisch erkannt hat, worum es in dieser Kunst geht. Manchmal sieht man am besten etwas, was man eigentlich nicht mag. Da hat man manchmal den besten Blick für. Und tatsächlich hat eine der Besucherinnen ganz am Anfang gesagt, ja, ich mag das und das nicht und das und das nicht und das und das nicht. Und das war total spannend, weil man dann sagen konnte, super Beobachtung, jetzt lass uns mal drüber nachdenken, warum missfällt dir das? Warum, you know, why does it rub you the wrong way? Und von da aus haben wir das dann aufgewickelt. Und die war zum Schluss total begeistert, hat sich den Katalog gekauft und ist als echter Friedrich-Fan rausgegangen.
Was hat sie denn gerubbt?
Ja, so dieses Kläubelnde und Kleinteilige. Und was ja so fehlt bei ihm, ist so das große Drama. Also wenn du jetzt an den Turner denkst oder so, das ist Kunst, die ist mehr, die ergreift dich mehr so auf dem Ersten. Und die Zeichnungen von Friedrich sind eben schon sehr meditativ. Und das lag ja irgendwie nicht. Ne? Und dann gab es im ersten Raum auch noch viele Allegorien, also eben Frau mit Spinnenweben und so weiter und Disteln, was ganz aus der christlichen Ikonografie kommt. Und das hat ihr alles nicht gepasst. Aber als wir eben durch waren, hatte sie sich wirklich eingesehen und all die Sachen, die sie am Anfang irgendwie komisch fanden, haben ihr dann eben gefallen, weil sie sich da reingesehen hat.
Ja, ja, ist ja auch irgendwie very German, ne? So ein bisschen dieses Zurückhaltende und du musst mich erstmal entdecken und lustig. Also, ey, was ich so großartig finde, Cordula, war, wie du gerade gesagt hast, ich beschäftige mich mit lauter Sachen, wie hast du es gesagt, die keiner versteht, von denen niemand was weiß und erklär die Leuten. Und wenn man auf die Website geht von der Indiana University Bloomington, Department of Art History, und Cordula Greves Profil aufruft, dann steht da natürlich erstmal Professor Art History, accepting PhD students in case anybody's listening and interested. Und dann steht da, dass du in Freiburg und DC studiert hast. Und dann steht da Research Interest. Und ich muss schon sagen, also Katharina, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist das so ein bisschen Exploding Head Emoji, was da steht. Es macht so, weil, Achtung. Also, Research Interests von Cordula Greve, unserem Gast heute. 18th and 19th Century Art and Aesthetics. Okay, just 200 years. Dann kommt Visual Piety in the Modern Age. Keine Ahnung, was das, sorry, aber keine Ahnung, was damit gemeint ist. Dann steht da German Art 1750 bis 1920. Jesus. Dann kommt als nächstes, klar, I not, Art in the Third Reich. 1933 bis 1945 sind ja auch nur ungefähr 800.000 Doktorarbeiten drüber geschrieben worden. Dann kommt Portraiture, Performance and the Tableau Vivant. 1700 bis Gegenwart. Und dann als letztes, weil wir sind noch nicht fertig, steht da Digital Arts and Humanities. Also Cordula, ich meine, wo soll man denn da anfangen? Ich glaube, wir fangen mal an bei, wie bist du überhaupt Art History Professor an der Indiana University Bloomington geworden?
Ja, also ganz kurz will ich nur sagen, dass Indiana University Bloomington eine ganz starke Kunstgeschichtstradition hatten. Wir hatten zum Beispiel den allerersten Professorenstelle für afrikanische Kunst. Will ich nur mal sagen, wir haben eine sehr tolle kleine Sammlung. Also wie gesagt, wenn jemand zuhört, das Eskenazi Museum ist wirklich erste Sahne für ein Universitätsmuseum. Aber das nur so vorweg. Die lange Geschichte fängt tatsächlich 45 an. Der beste Freund meines Großvaters war Jude, ist auch noch rausgekommen mit Hilfe meines Großvaters. Mein Großvater ist im Krieg geblieben und als ich dann geboren war, hatte ich überhaupt keine Großeltern. Und dann gab es eben Onkel Martin, das war zwar nicht mein leiblicher Onkel, aber immer so meine Großvaterfigur. Und den haben wir halt ein paar Mal besucht, als ich ganz klein war und das hat so eine, also ich vergesse nie, wie ich das mit 9 das erste Mal in New York war und da hochgeguckt habe und gedacht, boah. Und New York ist eine der wenigen Städte, die nicht kleiner werden. Man hat ja sonst immer diese Erfahrung, dass man was als Kind gesehen hat und dann geht man wieder hin und dann ist es irgendwie alles geschrumpft und nicht mehr so groß. Und ich finde in New York, ich steige immer noch aus dem Bus und ich sage, boah. Ne? Also das wird irgendwie nicht kleiner, diese Stadt. Vielleicht kann man sie besser erobern, aber kleiner wird sie nicht. Und als ich dann im Studium war, wurde halt gesagt, also ihr müsst, also guter Kunsthistoriker muss ins Ausland. Jetzt war ich aber immer schon jemand, der alle Objekte selber anguckt. Das heißt, Europa hatte ich ziemlich abgetrabt. Und dann hatte ich gesehen, dass es Fulbright gibt. Und dann wurde mir gesagt, ach, die nehmen sowieso keine Kunsthistoriker. Und das ist immer sowas, was man mir nicht sagen sollte, habe ich gesagt. Ja, das werden wir erstmal gucken, ob die keine Kunsthistoriker nehmen. Und naja, dann haben sie diesen Kunsthistoriker halt genommen. Und dann bin ich an die American University of Washington, was für mich grundlegend war. Also das war so, ich hatte in Deutschland echtes Forschen gelernt, aber wir hatten damals nie Übersichtsvorlesungen. Und dann in Amerika gab es plötzlich diese großen Übersichtsvorlesungen, wo man wirklich alles über die amerikanische Kunst lernte und alles über Italien von 1400 bis heute. Und das war toll. Und dann habe ich einen Kurs gemacht, der war so ein Internship an der National Gallery. Und das war einfach der Traum. Also die Sammlung, die Leute, da habe ich so viel gelernt. Aber es hat mich auch auf die deutsche Kunst gebracht. Und das ist eben das Witzige bei so transatlantischen Lebensläufen. Die größte große Ausstellung, die ich gesehen habe, war nämlich Albert Bierstadt. Und der malt so die Rocky Mountains, ist eben auch Kind deutscher Einwanderer. Und ich stand davor und habe mich gefragt, warum das als Nationalkunst gefeiert wird, wenn wir zu Hause immer gesagt wird, es lohnt sich nicht darüber, das so überhaupt anzuschauen. Und dann habe ich mal geguckt, was war eigentlich zu Hause los mit diesen Leuten, weil die haben alle in Düsseldorf studiert. Und so bin ich auf die Düsseldorfer Malerschule gekommen. Und was man eben nach wie vor sieht, ist, dass es schon eigenartig ist, dass einige der großen globalen Schulen Deutschlands aus dem 19. Jahrhundert in Deutschland stiefmütterlich behandelt werden, weil sie heute nicht mehr gefallen angeblich, während dann im Ausland deren Schüler die Nationalkunst liefern. Und so bin ich eigentlich auf das deutsche 19. gekommen, was keiner mag, nämlich nicht Friedrich, sondern die Nazarener, nicht Friedrich, sondern Wilhelm Schade und die Düsseldorfer Malerschule, weil das eben das war, was drüben alle kannten. Friedrich kannte halt keiner, muss man einfach so sagen.
Ich habe gerade, verzeih mir, aber ich habe gerade Albert Bierstadt gegoogelt, weil ich den Namen noch nie gehört habe. Erstmal sieht der Typ aus, als würde er hier um die Ecke einen Coffeeshop haben. Also ich weiß nicht warum, aber komplett zeitlose Hipster. Und dann zweitens, diese Gemälde, das ist ja, also ich glaube, das ist das, was man als Schinken bezeichnet auch, oder? Diese riesigen, wahnsinnig opulenten Landschaften mit Wolken, die sich türmen im Hintergrund und davor ist ein See und es sind Rehe und ja, es ist einfach so warm, ja. Und super spannend. So, und dann, Cordula, ist was passiert, was dich dazu gebracht hat, hier in den USA zu bleiben? Bei manchen ist es ja dann so ein immediate job success, dass also jemand sagt, bleib da und dann ist von da läuft die Lebensgeschichte. Bei anderen ist es Liebe. Was war es bei dir?
Jobs. Das heißt, ich bin dann erstmal wieder nach Hause gegangen, um da meinen Doktor zu machen. Und dann habe ich immer Willen von Schadow angefangen zu arbeiten und mein durchaus nicht sehr verantwortungsfähiger voller Doktorvater meinte, machen Sie doch mal ein Werkverzeichnis. Das hat dann 20 Jahre gedauert. Das hätte man mir auch sagen können, was es bedeutet, ein Werkverzeichnis zu machen. Aber das ist ein weites Feld. Naja gut, also ich habe da dann eben so vor mich hingeforscht, bin dann fertig geworden und dann sah ich eine Jobanzeige für eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle am Deutschen Historischen Institut in Washington D.C. Und da Washington für mich immer wichtig war, ich hatte da eben mein Fulbright, ich liebe Washington, habe ich gedacht, da bewerben wir uns doch mal. Und das hat dann geklappt. Und dann bin ich halt ein paar Monate nach meiner Dissertation, nach der Verteidigung, als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Deutsche Historische Institut gezogen.
In welchem Jahr war
das? Und dann habe ich einen Job. Das hätte ich mal, Moment, 1999.
Okay, also viel seitdem auch hier passiert. Direkt nach deiner Ankunft. Dotcom-Bubble, 11. September und so weiter. Du bist also nicht nur in einen neuen Job, in ein neues Leben, sondern auch in ein Land reingekommen, in dem dann erstmal irgendwie alles Kopf stand, ne? Die nächsten.
Ja, 9-11 war schon, also für meine Studenten ist das jetzt ja auch schon wieder Vergangenheit, ne? Das finde ich ja mal so spannend. Also wenn man darüber was unterrichtet, das ist für die auch nicht viel näher als der Erste Weltkrieg. Aber das waren natürlich schon prägende Momente. Und ich habe gearbeitet an dem Tag und mein Institut hat halt beschlossen, das Beste ist, wenn man jetzt einfach weiterarbeitet, weil in das Chaos rauszurennen macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, einer der bewegendsten Momente waren, wo wir dann in unser Lieblingsrestaurant gezogen sind, das war halt Middle Eastern und die haben dann alle mit uns gegessen, weil die natürlich selber total, also verängstigt waren. Und dann haben wir an diesem riesen, in dem total leeren Lokal mit all den Mitarbeitern und dem Koch und dem allen da gesessen und gegessen. Und ich muss sagen, das ist, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film 28 Days Later, 28 Days kennt, so ein Zombie-Film. Aber das war genauso. Es war, Washington war noch nie so schön. Als wir dann aufgehört haben, so kurz nach fünf, war die Stadt komplett ruhig. Es saß eine kleine Katze mitten auf der Hauptstraße, die Vögel. Es war ja ein super schönes Wetter. Also das war ja so ein Tag, so blauer Himmel. Und Washington war noch nie so poetisch. Und das werde ich nie vergessen, diese völlige Diskrepanz zwischen dem Schrecklichen, was gerade passiert ist, und nach Hause gegangen in diesem fast schon magischen, schönen, ruhigen, von Vogelgezwitscher erfüllten Washington. Und das war eine ganz eigenartige Erfahrung.
Gut, ich habe dir gerade an die Gemälde gedacht, über die wir vorher gesprochen haben. Dass dann du plötzlich in so einem Bierstadt-Gemälde unterwegs warst. Keine Menschen, sondern nur Natur. Aber man nicht so genau weiß, was am Horizont kommt.
Nee, da sind ja mal ganz kleine Menschen. Und das ist ja heute auch alles nicht so unproblematisch, weil Bierstadt natürlich ganz beliebte Indigenous gemalt hat. Also
verstehe.
Was ehemals Indianer genannt wurde. Und die sind dann so ganz klein als Figuren unten und jagen. Und der war eben auch so jemand, das ist schon auch witzig, was ich ja in Gemälden der Hochkunst durchaus schwierig finde. Da steht dann einer und wartet eben auf so einem Groundhog mit dem Pfeil. Und das ist dann total lustig. Und was eben an diesen Bildern toll ist, ist, dass man sie ganz von hinten sieht, als diese großen, im Prinzip Hollywood. Und dann geht man ganz nah ran, um diese ganzen kleinen Anekdötchen und Figürchen zu sehen. Und dann klebt man mit der Nase vor diesem riesen Bild und sieht wirklich nur noch Bild. Und das ist schon, macht schon auch Spaß.
Jetzt nimm uns mal mit von DC nach Indiana. Also wie bist du dann Professorin geworden? Weil ich glaube, da lag noch einiges dazwischen.
Ja, also ich habe dann eben meine Professur in Columbia gehabt, war dann für 4 Jahre in der University of Pennsylvania, bin dann nach Bloomington gegangen und habe da dann Tenure bekommen, was so bei uns wie Verbeamtung ist, und bin Full Professor geworden. Und ja, das war's. Und Bloomington ist eine Staatsuni.
Ja, Deckel drauf.
Weiter geht's jetzt nicht mit.
Das Sprungrebel. Ja.
Genau. Nee, und was eben toll ist, also Bloomington ist eben eine Staatsuni, ist aber auch eine Research-Uni. Das heißt, man kriegt schon sehr viel, also wenn man sich eben anstrengend, dann kriegt man auch gute Unterstützung. Und ich bin jetzt ja in Hamburg auf einer Gastprofessur. Hamburg ist unsere Partneruni. Und für mich ist eben auch ein Ziel hier mit meinen wirklich tollen Kollegen hier in Hamburg, was auf längere Sicht aufzubauen. Und da ist ja Zoom, ich muss sagen, Covid war furchtbar, aber Zoom ist klasse, weil ich plötzlich lauter Leute in meine Klasse bekommen kann, die nicht mal so kurz in Bloomington vorbeikommen. Und das war eben sehr anders, als ich am Anfang in New York, irgendwie kommt jeder mal in New York vorbei. Jedes Jahr, jedes Semester gab es irgendjemanden, den ich eingeladen habe, weil der in New York war. Das passiert dir in Bloomington leider nicht, weil da muss man schon echt hinwollen. Das ist nicht irgendwie so mal auf dem Weg. Und da finde ich Zoom toll, weil ich eben hier echt viele meiner Kollegen, die ich super schätze, die kommen dann eben mal für eine Vorlesung oder eine Kurator oder Kuratorin bringt uns ins Museum und zeigt uns was. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Du hast, Catalina, vor unserem Gespräch heute auch eine E-Mail geschickt mit so ein paar Arbeiten von dir. Und ich habe auch reingelesen und eine Sache, die mir irgendwie total hängen geblieben ist, war deine Verbindung mit Philly. Du hast es jetzt so kurz gestreift, aber die Stadt Philadelphia hat irgendwie in deinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Kannst du das uns das erklären? Kannst du vielleicht uns und den allen, die zuhören, erklären, was das heute für ein Gefühl ist? Was ist, warum bist du so sehr verliebt in diese Stadt?
Ja, nein, ich bin wirklich ein Philly-Girl. Das geht auch auf meine Kindheit zurück. Meine Eltern haben mich dann irgendwie, da war ich auch noch so, irgendwie um die 10 auf eine Ostküstentour geschleppt. Und in Philadelphia hatte ich ein super Erlebnis. Wir haben dann da die Constitution Hall besichtigt und wir hatten so eine tolle Führerin und das war so toll. Und dann bin ich mit deren Tochter für ganz viele Jahre Penpal gewesen. Also wir haben uns Briefe geschrieben. Es ist ja alles, das vergessen Leute. Ich bin ja alt, ne? Da gab es noch, telefonieren war irre teuer. Man schrieb Briefe. Und das war so eine Verbindung, das ist dann irgendwann eingeschlafen. Aber Philly hatte immer sowas in meinem Herzen. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der eben in Philadelphia gelebt hat. Und ich vergesse wirklich nie so, das erste Mal, als wir von der Uni zur Innenstadt gegangen sind, habe ich gedacht, ich bin zu Hause. Da ging die Sonne unter. Philadelphia hat so ein richtig italienisches Licht, so goldenes, warmes Licht. Und ich habe gedacht, ich bin angekommen. Das ist nie weggegangen. Und ich liebe Philadelphia. So ein bisschen Underdog. Aber ich komme hier aus Hannover und die Hamburger haben auch immer auf uns runtergeguckt und die New Yorker gucken auf die Philadelphia runter. Das bin ich gewöhnt. Da fühle ich mich zu Hause.
Catalina, was sagst du dazu?
Oh mein Gott, ich fühle mich so angesprochen. Ich fühle mich so angesprochen. Meine Güte, ich bin in Hamburg aufgewachsen und wirklich, Hamburger sind so wahnsinnig arrogant, was ihre Stadt angeht. Es ist wirklich, es ist nicht mehr feierlich. Also irgendwie, man wächst auf mit Sprüchen wie, ja, das Schönste an Bremen ist die Abfahrt nach Hamburg oder irgendwie sowas. Oder also, und das ist wirklich das noch, also einer der deutlich softeren Sprüche. Also ja, ich habe das gelesen und ich habe es so gefühlt. Ich dachte, ja, ich kenne es aus der anderen Perspektive und vielleicht muss Hamburg da noch ein bisschen was lernen. Und New York auch.
Und ich kann dazu auch nur sagen, es gibt einen berühmten New Yorker Cartoon, da läuft so ein älteres Paar hier in Manhattan über die Straße und sie sagt zu ihm, I've been to cities other than New York. They're cute. Und das ist eigentlich die Einstellung, die alle hier haben von anderen Städten. Ja, keine cute, kann man mal vorbeischauen, aber sorry, wir sind die einzige echte Stadt überhaupt.
Ja, was so witzig ist, weil Hamburg ist auch so ein totales Dorf eigentlich, ne? Aber also New York ist ja vielleicht noch eine richtige Stadt.
Ja, nein, aber das würde ich jetzt gar nicht, da gebe ich dir gar nicht recht, Catalina. Ich finde Hamburg ganz toll. Und ich wohne jetzt nur noch in Blankenese, was ja wirklich mein Dorf war, also offiziell, so ursprünglich. Ich finde die sich hier alle sehr weltoffen und wahnsinnige Institutionen, tolle Museen und so weiter. Also das würde ich jetzt gar nicht unterschreiben. Was ich eher interessant finde, ist der Snobismus, den diese Städte entwickeln. Und das ist ja also das, was mich immer aufregt, ist I'm going back to the city von einem New Yorker. Ich so, which city?
Yeah, there you go.
Where? The city. Und ich am like, well, I lived in Paris, I lived in Rome, I lived in Freiburg, I lived in Philadelphia. Sorry, like, this is just provincial.
Das wird aber auch hier umgedreht. Also wir haben in Brooklyn gelebt und in Brooklyn ist es dann ein Badge of Honor, wenn du zu deinem Nachbarn sagst, ah, I haven't been to the city in months. Und du meinst, aber ich ne? Dass du eben nicht in Manhattan warst, weil du wiederum auf die komischerweise runterschaust. Also das ist eine sehr lustige Art, immer von der City zu sprechen. Ich als Nürnberger, Catalina, bin natürlich auch, als ich das erste Mal länger in Hamburg war, beim Spiegelpraktikum gemacht, völlig geflasht gewesen von der Tatsache, dass es eine Hafenstadt ist, wie ja New York auch, und deswegen gezwungenermaßen weltoffen ist, gezwungenermaßen transaktional ist und sich nicht so sehr darum kümmert, vielleicht wo Leute herkommen, welchen Namen sie haben oder wie auch immer. Bis mir dann Freunde erzählt haben, die in Hamburg aufgewachsen sind, nee, mein Lieber, das ist alles ganz anders und es gibt hier die alten Seilschaften und die ganze Stadt wird nur von ein paar Familien regiert. Anyway, Cordula, back to you, weil, okay, du hast dich verliebt und in Philadelphia, aber auch in einen Mann dort und in einen Amerikaner oder?
Nein, ein Kanadier, damit wir es ein bisschen
noch komplizierter halten. Okay. Und seid ihr dann beide zusammen nach Indiana gegangen? Hast du ihn überredet, mitzukommen?
Nein, nein. Mein Mann und ich und die Familie leben nach wie vor in Philly und ich.
Ah, wow.
Commuter.
Krass. Okay. Was,
ja,
wie
das
ist ein guter Mann denn da?
Was ist denn, man fährt zum Flughafen, dann wartet man da 2 Stunden, dann fliegt man 2 Stunden, dann nimmt man ein Auto und fährt 1 Stunde und dann macht man das Retour.
Mhm.
Okay, und wie viele Tage warst du dann immer da oder bist du immer da?
Naja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Im Augenblick zoome ich viel. Seitdem ist das ein bisschen leichter, aber am Anfang war ich da jede Woche.
Mm. Wow.
Jede Woche? Das ist wirklich einfach, das zeigt auch einfach nochmal, dass, also man weiß es ja, dass Amerika andere Dimensionen hat, Und dass da auch Reisen und auch Autofahren ja irgendwie, da kennen die ja gar nichts, die Amis irgendwie, um mal wieder mit Broad Strokes hier zu malen. Aber das sind wirklich einfach nochmal.
Das ist ein harter Commute, also Respekt.
Ja, ich meine, ich möchte auch, wenn jetzt in meiner Zeit hier mal irgendwie so eine Tagesveranstaltung für Frauen in der Wissenschaft machen, weil ich denke, wenn man Akademikerin ist, das ist, also das größte Problem finde ich, man hat überhaupt keine Berufswahl. Das heißt, selbst wenn man eine großartige Karriere macht, aber es ist so ein bisschen wie im Militär, du musst dahin, wo der Krieg ist. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ich will jetzt nach Hamburg und deswegen kriege ich eine Stelle in Hamburg. Da hat man, wenn man Jurist ist und wirklich gut ist oder, ich weiß nicht, Klempner, viel bessere Chancen. Und das machen sich viele nicht klar. Und man muss schon, wenn man wirklich Karriere, also wenn man wirklich ehrgeizig ist, echt hart sein. Und ich gebe dir ein Beispiel. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil das werde ich nie vergessen. Also, ich hatte Zwillinge und dann habe ich noch einen dritten bekommen. Der war 2 Monate, die Zwillinge waren 2 Jahre und der Louvre rief an und sagte, wir machen eine große Ausstellung zur deutschen Kunst und wollen einen Artikel. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das letzte Mal, als die deutsche Kunst ausgestellt haben, war 150 Jahre her. Da habe ich gedacht, bis zur nächsten Ausstellung kann ich mich warten. Also habe ich ja gesagt. Naja, das war schon hart. Also ich habe mir dann um 3 den Wecker gestellt und von 3 bis 6 gedacht. Und den Rest des Tages war ich wahrscheinlich die grumpfigste Person in einem 500-Meilen-Radius. Ne? Aber das war es wert. Und das muss man sich dann halt überlegen, kann man das? Weil wenn man das nicht kann als Frau, man kriegt eben die Kinder. Das kann man, also ist egal wie gleichberechtigt die Beziehung ist, aber das ist halt ein Job, den man nicht teilen kann. Und das muss man sich überlegen.
Mhm. Gibt es da, ich weiß nicht, wie viel du jetzt noch mit der deutschen akademischen Szene also verbandelt bist. Ich meine, du bist ja gerade an der Universität Hamburg, aber gibt es da Unterschiede zwischen den Kontinenten? Also ich meine, normalerweise gelten die USA ja immer als der Ort, an dem die Arbeitsplatzgesetze besonders streng sind oder die Arbeitnehmer besonders hochspringen müssen.
Naja, also ich meine, es gibt, also ich weiß nicht, ob man das, was es in Amerika gibt, überhaupt Arbeitsschutz nennen kann.
Ich glaube nicht.
Was interessant ist, und das ist sowas, worüber ich viel nachgedacht habe, Kinder und Mütter werden hier viel mehr unterstützt. Aber Karrierefrauen gibt es viel mehr in den USA. Und das hat auf der anderen Seite damit zu tun, es ist jedem, du kannst 10 Kinder haben, das interessiert überhaupt keinen. Weil wenn du es nicht gewuppt kriegst, wirst du ihn entlassen. Und das ist so eine ganz zweischneidige Sache, weil auf der einen Seite muss ich sagen, also ich meine, ich war ja in der Wissenschaft, ich habe ein Jahr, also frei gehabt für meine Kinder, als sie geboren waren. Meine Freundinnen mussten alle nach, 3 Monaten zurück. Da gab es gar nichts. Ne? Aber der Kehrseite ist eben wirklich, dass Frauen echt Karriere machen. Wenn du das hinkriegst, dann wird dir da gutes egal, dass du eine Frau bist. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht zusammenbringen kann. So diese, also man denkt, es wird niemand gefördert, das wird man auch nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass einem mehr Chancen gegeben werden. Und wie man da jetzt einen Schuh draus macht, ist mir nicht ganz klar, sonst würde ich das eher mal politisch propagieren. Aber ich denk, es ist wichtig, das mal wahrzunehmen, weil das eben auch zeigt, wie komplex die Situation ist, sich von auch bestehenden Zwängen und Werturteilen. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die ich in Amerika wirklich besser finde, ist eine viel größere Wertneutralität darüber, was du jetzt machst. Wenn du dein Kind eben mit 6 Wochen in den Hort gibst, gibst du eben dein Kind mit 6 Wochen in den Hort. Das ist auch okay. Wenn du dein Kind zu Hause unterrichten willst, in Homeschooling, dann machst du halt das. Und zwischen diesen Extremen kann sich jeder aussuchen, was passt. Und da ist auch ein bisschen mehr so diese Idee, die Amerikaner, da schnabbelt man den anderen eben nicht rein. Und das finde ich schon was ich besser finde als hier, wo man immer das Gefühl hat, wenn man das Kind früh weggeht, dann sind die, also ich kenne ja all die Kinder, die sind auch okay.
Ja. Aber die Mütter vielleicht nicht mehr, weil sie dann mit der Demenz ganz viel Häme.
Nein, ich meine Brühen und nicht hier als Brühen. Ist das, ja. Die Leute mehr, viel mehr arbeiten. Die müssen einfach mehr arbeiten. Du hast einfach nicht diesen Luxus. 38,5 Stunden Woche ist in Amerika. Das arbeitet man Montag bis Donnerstag.
Das ist wirklich ein interessantes Konundrum, das du da beschreibst. Es ist ja auch so, dass die Geburtenrate in Deutschland ständig runtergeht. Also auch das ist total eigentlich gegenteilig zu den ganzen Initiativen und zum Geld und zur Zeit, die man bekommt dafür, dass man... Aber mir fällt es da auch schwer, ein Urteil zu fällen. Ich glaube, ich bin schlichtweg zu privilegiert, weil meine Partner und ich beide den Vorteil haben, dass wir viel zu Hause arbeiten können. Und dadurch haben wir diese irrsinnigen Kosten, die Kinder hier für Menschen verursachen, die jeden Tag beide ins Büro gehen müssen, schon mal irgendwie 60% gecuttet. Ja, wir brauchen trotzdem Unterstützung tagsüber, aber wir brauchen sie eben nicht so intensiv wie andere. Deswegen fällt es mir auch schwer, da mich einzureihen sozusagen. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass du sagst, dass dann ab, wenn sich Erfolg einstellt, dass woher und welches Geschlecht und welcher Background und welche Ausbildung vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig sind. Das ist einfach transaktional dann. Super Person, macht super Arbeit, okay, weiter geht's. Aber Katharina,
also ich möchte
dazu eine Meinung.
Ja, sorry.
I don't know. Ich glaube auch, ich halte das Thema für sehr, sehr, sehr komplex, verspüre aber dieselbe Art von, glaube ich, leichter Verwirrung, die Kornschlag gerade schon angesprochen hat, weil einerseits kommt mir das immer so harsch vor in den USA, dass man schon zu früh zurück muss in den Jobs. Und andererseits sehe ich auch gewisse Vorteile davon. Aber was mich total interessieren würde, weil die Kinder sind ja jetzt nicht mehr 2 Monate und 2, sondern schon ein bisschen älter, aber sie sind ja in den USA auf die Welt gekommen, richtig? Und ihr seid ihr gerade alle in Hamburg als Familie? Sind sie alle mitgekommen? Wie ist denn das eigentlich, diese deutsch-amerikanisch-kanadische Familie einfach einmal zu nehmen, ins Flugzeug packen, mit ganz vielen Boxen dann nach Hamburg zu verschiffen?
Also hier muss ich finde ja, ich habe, glaube ich, den Abend, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich habe ein paar Shoutouts. Also das Bürgeramt in Blankenese. Hallo Bürgeramt in Blankenese, ihr seid super. Die haben uns so geholfen, weil 5 Leute mit verschiedenen Nationalitäten in Deutschland anzumelden. Wenn man da nicht so jemanden hat, der das ganz in Ruhe macht, hätte man schon verloren. Aber ich muss sagen, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, war der Papierkram. Also wo ich mich hier alles anmelden muss und ich hasse Formsheets und dann hier und da und noch was. Und ich finde ja nicht, dass die Elektronik irgendwie weiterbringt. Da steht dann immer auf der Website, ja, Sie müssen jetzt nicht mehr im Wartezimmer warten, sondern können es online machen, wo ich dann 2 Stunden mit irgendwas kämpfe und es sagt immer nur, passt nicht. Wo ich dann denke, im Wartezimmer konnte ich wenigstens lesen und dann bin ich drangekommen. Ne? Naja gut, also das war ein bisschen schwierig und die Kinder gingen jetzt alle auf deutsche Schule. Und ich finde die Schule ganz toll und die sind auch alle super nett. Und meine Kinder finden, dass es viel entspannter ist als zu Hause. Also die finden, der Sozialstress ist viel, viel weniger. Aber man hat halt dann doch gemerkt, dass obwohl sie zweisprachig aufgewachsen sind, das mit dem Schriftdeutsch vielleicht doch nicht so gut ist. Und die schreiben jetzt halt nur noch 5 und das sind sie nicht gewöhnt. Und von daher hängt der Haussegen immer etwas schief, weil dann mindestens einmal die Woche gesagt wird, Mama, warum hast du uns das angetan?
Die Alternative wäre wahrscheinlich eine englischsprachige oder eine Dual-Language-Schule gewesen.
Ja, aber ich will ja, dass sie Deutsch lernen. Also das sage ich mir dann immer wieder, wenn ich mich ganz schuldig fühle, weil es ist ihre Chance. Wenn die erst in der Highschool sind, ist es zu spät, dann können die das nicht mehr machen. Die drüben interessiert die halt die Noten hier überhaupt nicht. Die können da wieder in die Schule, was die hier machen. Die haben auch ganz andere Fächer, PGW oder wie das heißt. Das gibt's alles nicht. Also von
das hatte ich auch.
Genau. Und ich muss sagen, was ich so toll finde, man vergisst es immer als Auslanddeutsche, das Land friert ja in gewisser Hinsicht ein. Also gewisse Dinge habe ich jetzt mitgenommen, wenn ich immer zurückkomme. Ich war ja viel hier, ich habe ja auch mal in Berlin unterrichtet für ein Jahr und so. Aber gewisse Sachen, wie zum Beispiel Schule, ich weiß gar nicht, was diese ganzen Abkürzungen sind. Da stehe ich dann davor und denke, bei uns war das immer noch Geschichte, da war alles drin und dann gab es Physik und das wurde alles ausgeschrieben. Und jetzt gibt es nur noch Abkürzungen und diese Sachen da alles online und ich immer nur so, deswegen mag ich meine Schule, weil das Sekretariat ist toll und wenn ich mal wieder anrufe, sagen sie, sie können jederzeit anrufen, wir helfen ihnen weiter. Also wie gesagt, auch das Marion-Dünhoff-Gymnasium kriegt einen Shoutout, weil die sind wirklich super.
Und gibt es irgendwas ganz Amerikanisches an dir, was du jetzt gerade mit zurückgebracht hast, wo du merkst irgendwie, okay, wow, krass, da hat sich wirklich eine amerikanische Eigenart bei mir schon eingenistet und durchgesetzt?
Ja, ich denke, es gibt schon vieles im Kleinen. Es ist ja nie das Große, was so ist. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, Felix, aber ich finde immer, man merkt es wirklich an den kleinen Sachen. Zum Beispiel, ich entschuldige mich immer. Beispiel, ich mache was bei meinem Fitnessclub falsch und dann sage ich, sorry, und dann sagt sie, muss mich doch nicht entschuldigen. Ich so, dann bin ich so hingegangen, habe gesagt, ich muss mich entschuldigen, weil ich kann das nicht anders, ignoriere es einfach. Aber das war wirklich so eine deutsch-amerikanische, ich weiß, und außerdem, was ich auch mache, was immer wieder schlecht ankommt, ich mache Leute spontan Komplimente. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber eine Sache, die ich in Amerika toll finde, ist, also Beispiel, ich saß neulich mit diesen Fashion-Schuhen in der Metro in New York und dann guckt mich dieses Mädchen an und sagt, I love your shoes, where did you buy them? I'm like, well, in Münster, Germany, it's an Italian brand, not available this day. So she's like, can I take a photo and post it? I'm like, sure. Ne? Und das ist sowas, das finde ich in Amerika toll. Also so irgendwie, und das mache ich eben hier auch manchmal, und dann gucken dich die Leute zum Teil an, als ob du irgendwas Verbrecherisches vorhast. Also so, oh, ich finde aber ihr Mantel ganz toll. Und dann so, Und da merke ich wirklich, wie amerikanisiert ich bin. Und das fehlt mir auch. Also dieses, weiß nicht, dieses spontan Begeisterte. Und ich denke, eine Sache, die ich immer wieder sage, wenn ich hier bin, dieses Urteil, dass die Amerikaner oberflächlich sind, das ist ein kulturelles Missverständnis. Was da passiert ist, nämlich die Amerikaner sind einfach per se hilfsbereit und freundlich. Das ist nicht persönlich gemeint, das sind die eben, weil sie es sind. Während der Deutsche tendiert dazu, diese gewissen Sachen wie dein Kleid gefällt mir erst zu sagen, wenn man befreundet ist oder befreundet sein werden möchte.
Schon heiratet.
Ja, sowas, genau. Und in Amerika ist es eben so, man macht eben wildfremden Leuten Komplimente und dann denkt der Deutsche, das war persönlich gemeint, der Amerikaner war ihm nett. Und dann missversteht man sich. Und das finde ich was Spannendes, weil sowas Kleines ist, was mir aber, wie gesagt, auch hier zum Teil fehlt.
Cordula, ich wollte nochmal zum Ende umschwenken auf ein ganz großes Thema, was mir irgendwie im Nacken hängt, wenn ich an dich und deine Wirkungsstätte in Bloomington denke. Und das ist die Tatsache, dass du ja in einem Teil der amerikanischen Gesellschaft arbeitest, der massiv unter Druck geraten ist dieses Jahr. Also es gab, glaube ich, noch nie so viele Änderungen und Umwälzungen und an amerikanischen Universitäten wie in den letzten 12 Monaten. Und Indiana University, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut damit aus, aber ich glaube, ihr seid eine der besten und auch größten und auch bekanntesten Unis im Land. Und das ist sicher nicht spurlos an euch vorübergegangen. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, ihr seid ein eher, Indiana ist ein eher konservativer Bundesstaat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und die Uni ist, glaube ich, auch dafür kritisiert worden, dass sie sich jetzt vielleicht da zu sehr schon in Richtung der Politik orientiert hat. Wie geht es dir denn damit? Also ich frage auch deswegen, weil anknüpfen an unsere Unterhaltung gerade, viele Akademiker suchen ja gerade das Weite und sind froh, wenn sie in Deutschland oder im europäischen Ausland sind und bleiben jetzt erstmal da oder in Kanada, was ja vielleicht für dich sogar oder für euch sogar auch eine Option wäre. Also wie geht es dir persönlich mit diesem Konundrum? Was hast du davon miterlebt in den letzten Monaten? Und was bedeutet das für dich als Forscherin, als Akademikerin und deine persönliche Zukunft? Würde mich freuen, da noch da von dir zu hören, auch weil wir mit allen Podcast-Gästen, die wir in den letzten Monaten hatten, immer versucht haben, so diese Stimmung ein bisschen zu erfahren, in der die gerade sind. Vielleicht hast du dazu ja eine spontane Reaktion.
Und mein Lehrstuhl ist super. Also das muss ich sagen, die Kunstgeschichte ist ein toller Lehrstuhl und auch sehr, wir haben viele verschiedene Leute an dem Lehrstuhl und das ist, also mein Lehrstuhl ist richtig gut. Wie fühle ich mich? Darüber will ich eigentlich auch nicht reden. Ich glaube, was ich eher beantworten möchte, ist eine Frage, dass alle wegbleiben. Ich habe das Gefühl gehabt, also wenigstens nicht zuletzt mein Familie persönlich ist von Amerika gerettet worden. Also ohne die Care-Pakete des Familienfreundes, die anfing 44,5, hätte meine Familie es nicht so gut überstanden. Mein Vater, mein Großvater war im Krieg geblieben, die waren komplett ausgebombt, eine Großmutter war krank und dann kamen plötzlich die Care-Pakete mit Zigaretten und Seidenstrümpfen und die konnten sich Essen eintauschen und so weiter. Und ich fühle mich schon auch verpflichtet umgekehrt. Also ich fühle mich meinen Studierenden und deren Wohl verpflichtet und ich sehe meine Stellung als Lehrende auch darin, denen, also dem Land das zurückzugeben, was ich denke, das Land uns gegeben hat. Und deswegen finde ich zum Teil diese, auch diese Sachen, ich reise jetzt nicht nach Amerika, was bedeutet das eigentlich? Also wem schadet man, ist mir manchmal nicht ganz klar, weil es nicht unbedingt, also Philadelphia leidet im Augenblick sehr am Ausbleiben der Touristen. Die haben wahnsinnig viel Kanadier und die Kanadier, nachdem sie ja jetzt erobert werden sollten, sind sehr verschnupft und reisen im Augenblick überhaupt nicht nach in die Staaten. Und die Stadt wie Philadelphia leidet sehr und Philadelphia ist eine sehr progressive Stadt. Und das ist, denke ich, was manchmal so nicht durchdacht wird. Wem schadet man einfach mit was? Und wen könnte man unterstützen, der es eben braucht? Ne? Und da, denke ich, sollten die Leute, die dann so sagen, Amerika, auch mal mehr drüber nachdenken. Ich meine, ihr habt Amerika bereist. Es ist ein sehr großes Land, sehr unterschiedlich. Und ich denke, dass es eher ein Moment ist, wo man seine Kontakte intensivieren sollte, anstatt sozusagen, gefällt mir nicht, mache ich nicht. Weil das will man ja ungefähr umgekehrt auch nicht. Ich meine, internationale Beziehungen sind ja dazu da, dass man sich hilft, wenn es nötig ist. Und ich muss sagen, deswegen finde ich das auch, abgesehen von meinem persönlichen Glückserlebnis, jetzt mit Hamburg zusammenzuarbeiten, weil das wirklich toll ist und meine Kollegen hier super sind. Aber ich sehe es natürlich auch als langfristige Brückenbildung, dass man eben durch dieses Internationalisierung des gegenseitigen Kontaktes eben auch Stabilitäten schafft, die vielleicht wichtig sind im Augenblick.
Ja, finde ich einen ganz tollen Punkt, den du da ansprichst, denn ich beobachte bei vielen Leuten, dass die Distanz, die sie jetzt aufbauen, zu Amerika von Deutschland aus, dass sie eigentlich nur dazu führt, dass die Angst größer wird, dass auch das Unverständnis zunimmt, dass die Vorurteile zunehmen. Und ich versuche auch mal zu ihm zu sagen, hey, komm, also wenn du, komm rüber, schau es dir an. Selbst mir geht das so, ich bin relativ häufig in Deutschland. Immer während ich in Deutschland bin, wächst meine Distanz zu hier und meine Reaktion auf die News oder auf das, was ich sozusagen sehe, konsumiere, ist anders, als wenn ich hier bin. Ist ganz komisch. Also ist ja auch übrigens in Deutschland so und wenn wir jetzt schon über Politik reden, in der deutschen Stimmung so, die Menschen in Deutschland, die am heftigsten gegen das sind, was Deutschland heute vertritt und dementsprechend dann vielleicht die AfD hochheben, sind meistens die, die am weitesten weg wohnen von Immigranten, von großen Städten, von, ne? Und ich glaube, durch Distanz verstärken sich Vorurteile. Ich finde das einen ganz tollen, eigentlich Shoutout, den du, oder ein Call to Action, glaube ich, sagt man doch dazu, Cordula.
Ja. Und ich denke schon, dass da bin ich vielleicht naiv, das gebe ich zu. Aber ich glaube nach wie vor, dass persönliche Kontakte tatsächlich Dinge ändern. Und ich musste an etwas denken neulich, an was ich lange nicht gedacht habe. Also ich hatte ja einen Fulbright. Fulbright war ein Senator, der ganz aktiv sich eingesetzt hat, nach dem Krieg eben wieder Deutschland sozusagen get it back in the fold. Ich habe Fulbright noch getroffen. Also als ich Fulbright war, war der schon ganz alt und so weiter, aber ich bin ihm noch begegnet. Und ich musste plötzlich, nachdem ich da wirklich Jahrzehnte nicht dran gedacht habe, an diesen Moment denken, wie ich da so als Jungspund vor diesem Mann stehe, der so viel Geschichte hat und der dann zu uns sagte, ihr seid die Zukunft. Jeder Einzelne zählt und jede einzelne Verbindung ist das, was zählt. Und ich glaube, das ist genauso eine Botschaft im Augenblick, die eben wieder ganz, ganz wichtig ist, dass man eben an den persönlichen Beziehungen arbeitet, dass man Verständnis arbeitet, dass man auch versteht, welche Grenzen ein Land hat, also im Sinne, was man einfach so machen kann oder nicht. Und von daher denke ich auch, diese ganzen Austauschprogramme sind eben wirklich wichtig. Also das wird immer so gesagt, aber ich denke tatsächlich, man verändert sich, wenn man woanders wohnt. Nicht nur reist, also reisen ist auch schön, aber woanders wohnen, dass man sich echt anpassen muss, dass man sich akkulturieren muss. Und das ist, denke ich, was, woran ich nach wie vor glaube. Und wie gesagt, es mag naiv sein, aber deswegen bin ich auch in die Lehre gegangen. Ich meine, es gibt Berufe, die zahlen besser, wenn man so viel arbeitet. Aber ich bin eben doch jemand, der tatsächlich an Bildung glaubt und immer noch glaubt, trotz allem, und daran auch festhalte. Und dann denke ich auch immer, ein Student, one student at a time. Also du kannst nicht alle 120 in deiner Vorlesung irgendwie ein Aha-Erlebnis geben. Aber wenn du 10 hast, das läppert sich auch auf Dauer. Und das ist sowas, warum ich auch gerne unterrichte, weil ich immer wieder so Momente habe, wo Leute sagen, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Aber Cordula, wenn du das schon so ansprichst, dann haue ich jetzt gleich noch ein Klischee raus, was mich sowieso schon, ich glaube, Catalina auch den ganzen Podcast umtreibt. Denn wenn es einen Vorurteil gibt, was Deutsche gegenüber Amerikanern haben, ist, dass sie dumm sind. Oder sagen wir mal ungebildet. Und zwar vor allem abseits der Küsten, weil eben die Highschool so ist, wie sie ist. Du kannst meistens nicht durchfallen, du kriegst irgendwie so eine Allgemeinausbildung, dann wirst du irgendwo in den Job gekickt. So, es gibt einfach viele Vorurteile, die immer wieder darauf zurückkommen, die sind nicht so gut ausgebildet wie wir in Deutschland, die haben nicht dieses tolle Bildungssystem. Und von Kunst, also deinem Fach, verstehen sie sowieso schon gleich mal gar nichts, weil die sind ja ungefähr, das halbe Land besteht ja aus Kornfeldern, über die man am liebsten drüber fliegt. Ja, wie gesagt, painting in very broad strokes hier. Wenn du sowas hörst, was du ja sicher ab und zu tust, was sagst du dann? Wie entgegnest du diesem hochnäsigen Vorurteil?
Also das habe ich persönlich schon lange nicht gehört. Wahrscheinlich, weil ich beim ersten Wort anfange, meine Nase zu rümpfen. Ja, ich meine, das sind einfach so dumme Sachen. Ne? Ich habe Studierende, die tatsächlich aus Gegenden kommen, wo sie, was man so schön sagt, bildungsfern sind. Aber das sagt noch nichts über deren Neugierde oder Intelligenz oder Bereitschaft zum Lernen aus. Also ich meine, man geht ja auch in die Uni, weil man was lernen will. Und für mich sind manchmal die größten Glückserlebnisse tatsächlich Studierende, die eben mit ganz wenig Vorbildung kommen und dann wirklich so aufblühen. Und ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich hatte eine Studierende, die sagte mir irgendwann, dass Zoom für sie so schwer ist. Ich so, wie? Du bist doch die Covid-Generation. Hat sich herausgestellt, dass da, wo sie lebte, an der Grenze von Indiana und Kentucky, die kriegten am Montag so ein paar Formsheets ge-emailt und am Freitag haben sie zurückgeschickt und das war's. Die haben nie jemanden gesehen. Also die sind völlig von der... Naja, und das mit dem Schreiben war am Anfang alles ein bisschen schwierig.
Also sie hatte nicht eine Schule, wo sie hingehen konnte, sondern... Die hat Schulunterlagen per Post gekriegt und die irgendwo hinschickt und dann das war's.
Aber dann hat eben auch keiner mit denen gezoomt. Alle meine Kinder haben gezoomt und dann gab es Halbzeit, also halbtags und so weiter. Da, die wurden überhaupt nicht versorgt. Die hat überhaupt keiner gezoomt. Die haben da halt diese Sheets bekommen. Ne? Und das ist natürlich keine Art, eine echte Uni vor, also eine Uni-Qualifikation zu erreichen. Ne? Aber die war total willig, echt hart zu arbeiten, schlaues Haus, und die hat wirklich sich so aufgeblüht in dem Kurs, ne? Weil das war so, die musste alles zweimal machen. Also das erste Mal war es immer, ja, und dann hat man irgendwie ein paar Tipps gegeben und dann hat sie sich hingesetzt, das nochmal gemacht. Und das ist sowas für mich als Lehrende, das macht richtig Spaß. Also wo man das Gefühl hat, die Leute finden sich, und klar wusste die vieles nicht, aber darüber dann auch so herzuziehen, weil wenn man wirklich... Also ich meine, meine Kinder beschweren sich ja mal, wenn sie mit mir ins Museum gehen. Und dann kann man auch nur sagen, ist alles eine Frage der Intensität. Dafür weiß ich überhaupt nichts über Football.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie ein Vorurteil ist, was sich hartnäckig hält. Also ganz besondere dem Heartland gegenüber oder auch den Flyover States. Also auch da denke ich immer direkt so, oh, man sollte da schon auch mal landen, gerade wenn man irgendwie länger in den USA ist. Es gibt wirklich das ein oder andere zu entdecken in diesen Staaten, die man am besten...
Hey, du hast ja auch da gelebt, Catalina.
Ja, natürlich. Also deshalb, ich frage mich auch, was aus den ganzen Austauschprogrammen wird, in welche Richtung die sich weiterentwickeln, weil das, was Cordula da vorhin gesagt hat, es verändert einen, das kann ich nur unterschreiben. Es verändert einen, es lehrt einen anderen Blick auf die eigene Heimat, auf das eigene Herkunftsland. Also das ist jetzt auch alles schon ein paar Tage her, aber ich bin da trotzdem als anderer Mensch wieder weggegangen aus Meriden, Kansas.
Ja, weil was ich ganz besonders finde, ist, dass man sich nicht mehr ganz so ernst nimmt. Also ich merke so manchmal, wenn ich merke, wie deutsch ich bin, dann lache ich auch mal über mich. Ne? Weil gewisse Sachen, da merkt man natürlich, das steckt drin. Also die sagen immer alle, ich bin so direkt. Also das Vorurteil über die direkten Deutschen ist offensichtlich bei mir voll realisiert. Ne? Und aber dann lacht man auch mal drüber. Weißt du, das finde ich eben schön, wenn man gelernt hat, es geht auch anders oder andere Sachen, dass man so ein bisschen mehr sieht, die Welt kann auf viele verschiedene Arten funktionieren und dass man sich auch nicht immer ändern kann, aber das ist dann auch okay.
Und ich möchte noch hinzufügen, dieser kleine Ort da, der wirklich auch eher bildungsfern war, würde ich sagen, und auch insgesamt sehr, sehr arm, der hat sich die Welt einfach dahin geholt, weil wir waren nämlich an einer Highschool von, glaube ich, 400 Schülern oder so, waren wir 14 Austauschschüler.
Wow.
Das heißt, also und auch aus der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, ob da einfach irgendeine Familie wahnsinnig gut andere Gastfamilien irgendwie akquiriert hat oder die bestochen hat oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall war das so ein Austauschschüler-Hub und wo jedes Jahr einfach wahnsinnig, wahnsinnig viele Austauschschüler waren. Und das hat natürlich, glaube ich, da wiederum das Leben dann auch schon so ein ganz bisschen beeinflusst, weil da eben diese ganzen Internationals durchgegangen sind, die wiederum danach vielleicht die USA ein bisschen besser verstanden haben und nicht eben danach gesagt haben, ach, die lernen ja, Schule ist total einfach. Das
ja. Na, ich meine, was ich so spannend finde, ist tatsächlich zu sehen an meinen Kindern auch, wie die merken, wie der Unterschied zwischen gelebter und fiktiver Realität ist. Also die haben im Englischunterricht ausgerechnet American High Schools als Thema. Und jede Woche kommen meine Kinder zurück und sagen, stell dir vor, was die denken, was wir tun. Und das Nächste, was ein echter Philadelphia-Spruch ist, und es geht immer nur um New York. Ich glaube, sie müssen mal verstehen, dass es auch andere Städte gibt in Amerika. Ne? Da kommt dann der Lokalpatriotismus durch. Aber es ist wirklich interessant, weil ich kenne das aus Deutschland, ich weiß nicht, wie die euch das gegangen ist, aber was die denken, Deutsche sind. Ich komme ja nur aus Hannover. Ne? Ich bin eben kein Bayern. Und ich trage eben keine Lederhosen. Und wenn man die dann sieht beim Oktoberfesten und ich so, das ist ja alles schön und gut, aber das ist für mich auch exotisch, um das mal so da klarzustellen.
Exotisch ist weird.
Sehr schön. Aber das ist ja toll für deine Mitschüler. Für die Mitschüler deiner Kinder ist es ja toll, weil die kriegen jetzt so einen kleinen Reality-Check, ja, durch deine Kinder. Was für ein Geschenk. Mir hat neulich mal jemand gesagt, das fand ich so toll, wenn man zweisprachige Kinder hat oder aufwachsen hat, die oder die Kinder, die eine andere Kultur noch in ihrem Leben haben, die wissen immer, dass es für alles mindestens zwei Lösungen gibt. Und das verändert komplett die Sicht aufs Leben. Das fand ich irgendwie ein schönes zu wissen oder so in einem Satz zu wissen. Wir wollen dich nicht mehr länger weghalten von deinem Abend, Cordula. Aber ich glaube, es gibt noch eine letzte Frage, die wir dir stellen wollen. Die führt uns auch wieder an den Anfang des Gesprächs, Catalina. Denn du hast, glaube ich, was Neues gelesen von Cordula, also was so ein bisschen Cordulas Zukunft zeigt.
Ja, also ich habe mich auch darüber hinaus gefragt. Ich meine, du bist Historikerin. Du beschäftigst dich mit der Geschichte und ich habe das Gefühl, du beschäftigst dich auch viel mit deiner eigenen Geschichte und der deiner Familie. Inwiefern können wir da vielleicht auf irgendwas hoffen oder gespannt sein oder inwieweit beeinflusst das eben auch deine Arbeit, deine wissenschaftliche Forschung?
Ja, ne, das ist tatsächlich sowas, wo man merkt, wenn man selber an einen Punkt kommt, wo man eigentlich immer hingesteuert ist und gesucht hat und nicht genau wusste, nach was. Der Auslöser für diese Familiengeschichtsbeschäftigung ist eher traurig. Also während einer Demonstration in Philly ist die Innenstadt abgefackelt worden und da ist auch mein weißer Nerz verbrannt. Den hatte ich mir aber nicht gekauft. Das war ein Geschenk meines Vaters an meine Mutter, den ich geerbt hatte. Und da habe ich auch nie so drüber nachgedacht. Also mein Mann fand das immer furchtbar, weil er so auffällig ist. Der lief dann immer auf der anderen Straßenseite, wenn ich den trug, weil ihm das peinlich war. Und der ist verbrannt. Und dann war ich völlig traumatisiert. Und dann habe ich erst gemerkt, was eigentlich für mich als Direktgeborene, also meine Eltern waren halt für meisten die Großelterngeneration, aber für mich die Eltern, meine Mutter war 12, als der Krieg endete. Und wie ist es, dieses Thema von Feuer verbrennen, der Verlust von Familie, von Familienstücken, doch mein ganzes Dasein überschattet hat und letztlich auch meinen Berufsweg bestimmt. Denn ich musste damals, als ich das Fulbright bekommen hatte, ich wollte auch auf Deutschland raus. Ich brauchte meine Distanz. Ich bin aufgewachsen, ich weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang ihr seid, aber als ich aufgewachsen bin, gab es immer nur so zwei Extreme. Die einen, wo man fast genetisch schuldig war, und die anderen, die alle gesagt haben, ist vorbei, ist egal. Und irgendwie so ein Mittelweg, wo man sich überlegt, wie geht man damit um, dass man vielleicht Menschen liebt, die Fehler hatten oder Menschen, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von echten Kriegsverbrechern, aber eben die Dinge sagen, die einem total erschüttern. Wie geht man damit um? Und das ist eigentlich das größere Thema. Es geht tatsächlich um meine Familie, aber es geht eben auch um etwas, was ich jetzt merke, für meine Studierenden wirklich wichtig ist, weil bisher habe ich das tatsächlich nur meinen Studenten vorgelesen, noch überhaupt kein Wissenschaftler. Und das ist toll zu sehen. Ich hatte eine Brasilianerin, deren Vater war General, ne? Und die war total am Weinen, weil sie gesagt hat, genau so geht es mir auch. Ich liebe meinen Vater und ich hasse den General und ich weiß nicht, wie ich das, und die war Künstlerin, wie ich mich da jetzt, deswegen bin ich Künstlerin geworden. Und für mich ist es jetzt auch interessant, meine Mutter ist zum Glück noch am Leben mit 93 und ich interviewe sie jetzt. Und jetzt bin ich eben auch aus so einem Punkt, wo ich Fragen fragen kann, die ich, als ich jünger war, gar nicht dran gedacht habe. Also wirklich mehr so eben auch, was ihr mich fragt. Wie fühlst du dich? Und wie hast du das wirklich wahrgenommen? Und nicht diese Fragen immer, ihr seid schuldig gewesen, sondern wie ist das für dich, wenn deine schwangere Nachbarin durch die Straße getragen werden muss und ihr nicht wisst, ob die im Bombenhagel das Kind gebiert? Und wie hat sich das angefühlt, wenn du 12 bist und ein kleines Mädchen siehst und denkst, sie ist noch am Leben und die Lungenwand explodiert und die rührt sich nicht mehr? Also eben auch so ein bisschen rauszufühlen und diesen Verteidigungsmechanismus, den sie ganz stark hat, den zur Seite zu schieben und zu sagen, jetzt erzähl mal wirklich, wie das für dich war, so als aus deiner Perspektive als Kind. Und das ist für mich was, was jetzt wirklich viel auch ins also auch mir viel klar macht über diese Generation. Und seitdem ich jetzt eben auch Bücher lese, das ist ja auch, die Literatur ist alle relativ neu, dann denke ich manchmal, mein Gott, das hätte auch meine Mutter sagen können. Und dann merkt man eben das, was ich immer sagte, ist so persönlich. Auch eine ganze Generation ist, die selber nie ein Sprachangebot bekommen hat. Das war dann das Wort, es geht jetzt hoch und darüber wird nicht geredet und die anderen haben ja auch schlimme Sachen gemacht und da war nie so die Idee der Unterstützung oder der psychologischen Hilfestellung. Und das ist so was, schon eine Richtung, in die ich jetzt gehe. Und ich denke, das andere, und das ist wirklich was sehr Persönliches, das ist mir neulich erst klar geworden. Ich habe die Geschichte Deutschlands schon sehr als persönliche Wunde empfunden. Und mir ist klar geworden, wie sehr sich mein Leben, wie sehr diese Wunde geschlossen ist, durch auch eine Anekdote meiner Tochter. Die wurde nämlich von Hamburger Freunden gesagt, ja, also mein Sohn hatte gerade Konfirmation. Und meine Tochter sagte, ach, ist das Bar Mitzwa für Christen? Und da ist mir klar geworden, dass sich diese Lücke in meinem persönlichen Leben geschlossen hat, ohne dass mir das so klar geworden ist. Und ich habe darüber dann mit meinen Freundinnen und Freunden geredet und da ist mir das erst in diesem Moment, als sie das sagte, ist mir echt klar geworden, ja, das ist eben, meine Lebenswelt hat sich da geändert und hat mir einen inneren Frieden gebracht, der es jetzt für mich ermöglicht, mit einer ganz anderen Distanz, aber auch mit mehr Verständnis an diese Geschichte ranzugehen.
Oh, total, total spannend und auch total ergreifend und ein ganz kleines bisschen durfte ich ja reinlesen und ich möchte auch sagen, ich möchte mehr davon, ich möchte weiterlesen. Bitte, bitte schreib es ab.
Na, ich muss sagen, was an dem Thema für mich so unglaublich war, ist, dass ich die ersten 3 Male, wie ich das vorgelesen habe, mein Studieren es nie geschafft hat, nicht zu heulen. Und ich habe dann immer gesagt, so, das wird heute eine ganz persönliche Sektion und wenn ich anfange zu heulen, müsst ihr einfach warten, ne? Und eine Sache, die mir erst später klar geworden ist, es hat nie jemand was aufgenommen. Und das muss ich wirklich sagen, rückblickend so bei meinen Studenten, dass die, da waren die schon auch echt dabei und haben das geschätzt oder schätzen das und haben sich dann auch geöffnet, aber es hat nie jemand irgendwas irgendwie. Und ich heule ja normalerweise nicht in meinem Unterricht. Das einzige andere Mal, wo ich geheult habe, ist das allererste Mal, meine Dritte Reichsvorlesung gemacht habe. die erste Sektion auf dem Holocaust habe ich ja gut überstanden. Und zweitens habe ich über einen Kindertransport geredet. Und die durften ja nur ein Kind aussuchen, um es in Sicherheit zu schicken. Und plötzlich habe ich an meine drei Kinder gedacht und habe wie ein Schlosshund angefangen zu heulen. 122 Studenten und ich stand da für 10 Minuten und habe nur geheult. Kein einziger hat das in die Evaluation erwähnt, außer Sachen wie: Professor Grewe hat die emotionale Bedeutung des Themas sehr drastisch vermittelt. Und das waren so Momente, die mir dann, das sind so Momente für mich als Professorin, wo ich denke, das gibt mir echt Hoffnung. Also das Menschliche daran und das Verständnis und dass man eben, ich finde auch immer, ich lerne auch viel von meinen Studierenden und nicht nur umgekehrt.
Ich möchte jetzt auch mal eine Vorlesung von dir besuchen. Vielleicht weil ich sofort in Tränen ausbrechen. Ich muss es mir jetzt gerade schon verkneifen. Aber eine andere, so irgendwie Art History 101, sign me up, bitte.
Weil ich gebe mehrere Vorlesungen dieses Semester in Deutschland. Ich lade dich mal zu allen öffentlichen ein. Und
dann, dann bin ich schon Seniorenstudierende. Da muss ich ganz vorne sitzen.
Nein, das sind ja öffentliche, da kommen alle, da kommen auch die Doktoranden, da passt eine ganz
gut. Okay. Ich auch, ja. Ja, Cordula, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich habe es schon gesagt, bevor wir die Mikrofone angemacht haben, wahrscheinlich müssen wir 3 oder 4 Podcasts mit dir aufnehmen, um überhaupt dem gerecht zu werden, was du alles tust, was du alles weißt, was du alles kannst. Aber ich bin so froh, dass wir wenigstens heute eine gute Stunde miteinander hatten, um mal ein bisschen reinschnuppern zu dürfen in dein Leben und in deine Arbeit. Ich habe immer so das Bedürfnis, am Schluss nach der Zukunft zu fragen und natürlich auch nach der Zukunft der Kunst und ob es irgendwelche Künstler gibt, die du selbst, obwohl du ja als Historiker natürlich dich vor allem mit Dingen beschäftigst, die es schon gab, vielleicht inspirieren lässt gerade und sagst, ja, guck mal dahin, guck mal auf die Person, guck mal auf das Land, guck mal auf die Stadt. Willst du uns da zum Schluss noch eine Inspiration mitgeben? Irgendwas, was dich vielleicht zuletzt überrascht oder inspiriert hat?
Ja, da gibt es tatsächlich was mich ganz glücklich macht. Und das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, keine generelle, sondern so ganz persönlich. Ich habe nämlich bei diesem erwähnten Magritte Roundtable eine zeitgenössische Künstlerin kennengelernt, Alison Katz. Und das war wirklich wie Soulmates Meet. Das ist so, es scheint so, als ob meine Forschung und ihre Kunst sich immer schon treffen wollten. Und wir sind jetzt dabei, zusammen ein Projekt auszubasteln, was eben meine eigenartige Romantikforschung und ihre großartigen Bilder und Kunstauffassung als geistesgeschichtlich-künstlerisches Projekt zusammenbringen. Und das macht richtig Spaß. Und ich habe ja immer gerne zeitgenössische Kunst eben mit im Auge gehabt, ohne jetzt diese Vergleiche, aber so als, wir machen ja doch alles immer nur in der Vergangenheit, weil wir in der Gegenwart eine Frage haben. Aber so jemand, so ein lebenden Künstler, mit dem man so wirklich was zusammen machen kann, das ist toll. Und wir haben neulich Fra Angelico zusammen in Florenz besucht. Und das war einfach so, da lebt das Kunsthistoriker Herz aus. Also so mit so einer Künstlerin da durchzutraben und man hat diese verschiedenen Ideen und spielt sich die Bälle zu. Ja, ich glaube, das ist so mein persönlicher Rausch.
Super cool. Alison Katz, ich habe gerade kurz gegoogelt mit 2 L, hat auch eine Website mit ihrer Arbeit auschecken und natürlich Cordula Grewe auschecken, denn von dir gibt es so viele tolle Werke. Auf der Profilseite deiner Uni natürlich, bei der Art History, der Indiana Jones für Blumigen, vielleicht live in Hamburg, wenn ihr Glück habt, Cordula mal vor Ort erwischen könnt. Oder vielleicht bei vielen neuen weiteren Podcasts, denn ich finde, Cordula, die Welt der Podcasts braucht dich. Die ist ja zu kurz gekommen, was dich angeht.
Ja, das ist natürlich aber sehr schön, das so am Ende des Abends zu hören. Also ich muss sagen, also mir hat das jetzt wirklich super viel Spaß gemacht. Ich wusste ja gar nicht, was man erwartet und das war wirklich jetzt in jeder Hinsicht eine Bereicherung für mich. So vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.